zu unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus Titus 3, Vers 3 bis 7 sind diese Worte. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Liebe Gemeinde, der heilige Abend, der ist vorbei, aber die weihnachtliche Stimmung bleibt hoffentlich. Der Abschnitt, den wir gerade gehört haben, der führt uns geradewegs in das Zentrum der Weihnachtsbotschaft hinein. Allerdings tut dies Paulus, wie sonst ja auch, vor dem Hintergrund der Gemeinde, um der es in diesem Titusbrief geht. Und auch da gab es Spannungsfelder. Titus schrieb Paulus oder er ließ ihm von seiner Lage berichten. Einzelne Leute in der Gemeinde, die gefährdeten durch ihr Verhalten den Burgfrieden mit den staatlichen Behörden. Denn das war damals gar nicht einfach, wie er diese christlichen Gemeinden unterbringen soll. Entweder waren sie ein Religionsverein und mussten dann wie alle Vereine immer den römischen Gott oder Kaiser anbeten, weil die Juden, die schlossen sie von den Synagogen aus und nur die hatten ein Sonderrecht, dass sie nicht den Kaiser anbeten mussten, sondern nur für den Kaiser beten mussten. Und jetzt verhielten sich da einige Gemeindeglieder, als seien sie sozusagen wie die Juden. Aber das war ein riskantes Spiel. Dann waren einige in dieser Gemeinde gehässig und suchten Streit, wie heute halt auch. Und dann gab es auch einige Irrlehrer, die gegen das Evangelium predigten, welches sie von Paulus gelernt hatten. Man sollte doch durch sein Tun sich den Himmel verdienen. Aber Paulus richtet jetzt nicht über sie, sondern er schließt sich hier mit ein und erinnert an seine eigene Biografie und spielt auf sein eigenes Versagen an. Er hatte als Gelehrter vom Glauben nichts verstanden und verfolgte Christen. Auch er war boshaft und voller Neid. Er kannte Leute, die er hasste und die ihn hassten. Doch dann kam es zu einer prägenden Wende bei ihm, bei Titus, bei vielen anderen, so wie auch in unserem Leben. Sie erkannten, wer Jesus Christus wirklich ist. Und jetzt zählt Paulus auf, was sich alles verändert hat in seinem Verhalten und in seiner Sichtweise. Einmal sagt er, Gott ist menschenfreundlich. Heute gibt es ein Schimpfwort mittlerweile, das heißt Gutmensch sein. Und damit meint man, das sind so die Schwachen, die es nicht checken. Gott ist menschenfreundlich und Paulus will das auch sein. Was heißt denn das? Gott sehnt sich nach uns Menschen. Und Sehnsucht ist ein starkes Gefühl der Liebe. Ein Student, befreundet mit einer Studentin, der stellte nachts um 2 seinen Wecker, um mit der Herzallerliebsten, die im Ausland studierte, zu telefonieren, weil es da billiger ist. Was tut man nicht alles, wenn man verliebt ist und wenn man sich nach dem anderen sehnt. Ein menschliches Beispiel für etwas viel Größeres. Gott sehnt sich nach dir und nach mir und nach jedem Menschen. Gott ist Philanthrop, ein menschenliebender Gott. Menschenfreundlich, ein ganz besonderes Wort, welches wir hier finden. Und wenn wir nun diesem Gott, der Menschenfreundlichkeit Gottes, wenn wir dem nachfolgen wollen, wenn wir das nachmachen wollen, dann bedeutet dies unter anderem für uns das: Ich will den anderen Menschen neben mir, in meiner Straße, in meiner Gasse, so annehmen, wie er ist. Und ich will den anderen, gerade dann, wenn er mir nahe ist, nicht ständig ändern wollen. Du räumst immer die Spülmaschine falsch ein. Oder du solltest mal wieder dies oder jenes. Nein, ihn annehmen. Und das auch. Ich will ihm alte Sachen nicht vorhalten. Und wie gut sind wir da drin, wenn es ans Streiten kommt. Dann zählen wir es auf, die alten Rechnungen. Ein zweites: Nicht die Werke zählen, sondern seine Barmherzigkeit. Es muss doch gerecht zugehen in dieser Welt. Auf dieser Basis gestalten wir auch vielfach unser Zusammenleben. Doch es wird nicht immer gelingen, dass wir gerecht sind oder dass andere zu uns gerecht sind. Zum Beispiel gestern Abend. Vielleicht haben Sie sich auch gefragt, warum bekomme ich nur ein kleines Geschenk und ich mache mir so viel Mühe für das Geschenk des anderen? Ist denn das gerecht? Kinder haben es da immer einfach. Gestern Abend. Da freut sich der Dreijährige und hüpft vor Freude über ein Geschenk, das er bekam. Bei den anderen hüpfte er nicht, aber da hüpfte er. Und der Kommentar eines Erwachsenen: Und das wegen ein bisschen Plastik. Gott will zu uns Beziehung haben. Und diese Beziehung, die geht von ihm aus. Wir können uns diese Beziehung nicht verdienen. Bei aller Gerechtigkeit, die wir anstreben, nicht. Sie wird uns geschenkt und sie ist Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Nicht wir leisten. Er hat ganz und gar im Jesuskind für uns geleistet. Dann ein drittes, was er da nennt, in der Weihnachtsbotschaft her. Er nennt das Bad der Wiedergeburt. Was meint der Apostel Paulus da? Gott schenkt dem Christen eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Immer wieder, wenn ich im Wald Holz mache, dann geht es anstrengend zu und ich schwitze den ganzen Tag. Und ich bin verstaubt, verschwitzt, ich bin dreckig von oben bis unten. Und da sehne ich mich dann nach zumindest einer erfrischenden Dusche. Und dann fühlt man sich anschließend wieder, ja, wir sagen manchmal das im übertragenen Sinne, wie neu geboren. An anderer Stelle spricht Paulus von der Erleuchtung in diesem Zusammenhang oder von der Neuschöpfung einer neuen Kreatur. Und dann spricht er eben auch vom neuen Menschen. Diesen neuen Menschen kann man nicht wiegen und messen mit unseren Methoden. Das klappt nicht. Aber der neue Mensch ist da und er ist himmeltauglich. Mit ihm treten wir dann, wenn wir hier sterben, von dieser sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt ein. Der neue Mensch ist, so wie das Paulus versteht, nicht ein Gedanke oder Philosophie, sondern geistliche Realität. Und Paulus empfiehlt, wie im Bild gesprochen, täglich den alten Menschen, das alte Wesen bewusst auszuziehen und den neuen Menschen anzuziehen, so wie wir das jeden Tag aufs Neue machen. Im Äußeren, so auch im Bereich des neuen Menschen. Das heißt, wir sollen täglich so leben, wie uns Gott erdacht und geschaffen hat. Dazu hat er uns auch den Heiligen Geist gegeben. Diese innere Verbindung mit Jesus, dieser Heilige Geist wurde reichlich ausgeschüttet, sagt Paulus. Niemand kann Jesus seinen Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist erinnert uns daran, wie wir die Dinge richtig machen könnten, wie wir in seinem Sinne unser Leben gestalten können. Und das ist schon so. Meistens wissen wir es, wie es besser wäre in unserem Verhalten. Nutzen wir doch diese Chance mehr. Im Epheserbrief, wo Paulus von dem Anziehen des neuen Menschen spricht, da zielt er auf ganz konkretes Verhalten im Sinne des neuen Menschen ab. Da heißt es so, anstatt dass man einander sich belügt, sollen wir ehrlich und echt miteinander umgehen und nicht hintenrum oder verstellt miteinander sprechen. Ein zweites nennt er, statt Konflikte auszusitzen, wenn es mal Streit gab, sollen wir Konflikte rechtzeitig klären, damit sie keine böse Wurzel schlagen. Ein drittes nennt er da, wir sollen, wo wir das noch können, arbeiten, mit unserer eigenen Hände Arbeit und nicht auf Kosten anderer leben. Das ist was anderes im Alter, wenn man nicht mehr kann, dann dürfen ihn einen die anderen mittragen. Und das vierte, was er nennt, um diesen neuen Menschen konkret zu leben, wir sollen uns gegenseitig keine alten Dinge vorhalten, sondern so miteinander reden, dass es uns gegenseitig aufbaut. Ermutigend, mutmachend reden miteinander. Und dann kommt noch ein weiteres, das vierte. Er spricht von einer neuen Hoffnung, von dem Erbe im Himmel. Erben, das ist etwas, was wir kennen. Wenn jemand stirbt, hinterlässt er etwas. Und die Nachfahren, die Kinder oder wie es auch immer geregelt ist, bekommen etwas, was sie sich nicht verdient haben. Wenn ich manchmal so Menschen im Auto fahren sehe und sie fahren ein richtig tolles Auto und sie sind erkennbar höchstens Anfang 20, dann sage ich mir immer, das hast du dir auch noch nicht verdient. Das hast du allenfalls geerbt oder ausgeliehen bekommen. Erben. Ja, das tun wir Christen auch. Und da ist die Bibel anschaulich, real. Jesus spricht, wir kennen das ja, von der himmlischen Wohnung, die er gemacht hat für seine Jünger, auch für jeden von uns. Er hat diese Wohnung geschaffen. Und wenn wir dann dort ankommen bei ihm, in dieser unsichtbaren Wirklichkeit, dann geht es zuerst zum himmlischen Einwohnermeldeamt in Jerusalem und dann wird uns diese Wohnung zugewiesen. Eine Prachtwohnung. Viel schöner als das, was wir jetzt als schön denken. Im Hebräerbrief, da wird uns das noch mehr skizziert, wie es in dieser anderen Dimension aussieht. Dort wird uns das himmlische Jerusalem genannt, das himmlische Land, was sie auch die himmlischen Schrebergärten, die wir da bebauen können, dann spricht er vom himmlischen Tempel. Und da sitzt Gott, der Vater im Himmel, und zu Rechten von ihm Jesus. Und wie konkret spricht die Offenbarung über den Gottesdienst, den wir dort feiern werden? Da müssen wir keinen Früh- und keinen Spätgottesdienst und keinen Inselgottesdienst und sonstige Gottesdienste noch fabrizieren. Das wird so sein, dass wir alle nur noch platt sind. Wie unmittelbar, wie schön es ist, miteinander in der Gegenwart von Jesus Gottesdienst zu feiern. Und dann heißt es dort ja auch, wie die Gassen aussehen von Jerusalem, wie Jerusalem aussieht. Mir ist es immer wieder wichtig, man nennt das biblische Realität. Diese Berichte sind aus der Sicht der Bibel keine Fiktion oder Fantasieprodukte, sondern da versuchen die, die es gesehen haben, in einer gegenständlichen Sprache, die wir verstehen, das auszudrücken, was man wahrscheinlich gar nie formulieren kann, wie es dann sein wird. Aber sie haben es gesehen, wahrgenommen. Das hat Gott für euch geschaffen. Das schenkt er uns, sagt der Paulus. Was für eine Hoffnung, was für eine Realität, auf die wir als Christen zugehen. Und appelliert dort in diesem Abschnitt, wollt ihr wirklich im Streit, im Bösen, im Neid weiterleben, wie alle anderen Leute auch um euch herum? Besinnt euch doch darauf, was Gott in Jesus für euch getan hat. Und so handelt doch,